So, ich will mal die Uhr dieses Mal etwas besser im Blick behalten als das letzte Mal. Schönen guten Morgen. Ja, es geht im Hebräerbrief weiter. Wir haben heute einen relativ langen Abschnitt, aber ich habe mir nur einzelne Sachen rausgepickt. Ansonsten brauche ich da wirklich nicht drauf gucken. Stell dir mal vor, ja, das Gebäude kennt jeder, ne? Unser Bundeskanzleramt. Kennt ihr auch den auf der nächsten Folie? Macht ihr mal eins weiter? Ah, ja, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein total wichtiges Anliegen. Ja, dir brennt's auf dem Herzen und du sagst, da muss was passieren in Deutschland. Und er ist der richtige Mann dafür, ansonsten kann da keiner was machen. Und dann überlegst du, wie bringe ich dieses Anliegen zu Olaf Scholz? Versuchst erst telefonisch, rufst beim Bundeskanzleramt an. Ja, lange Warteschleife, schöne Melodie, aber es dauert Ewigkeiten, bis mal einer dran geht. Und der sagt dir dann, ja, das geht so telefonisch nicht. Also reichen Sie Ihr Anliegen mal bitte schriftlich ein. Machst du dann, setzt einen schönen langen Brief auf, alles, was dir wichtig ist, tust du da rein, adressierst es ans Bundeskanzleramt. Es passiert wochenlang erstmal nichts. Und dann kriegst du eine Antwort und bei aller Herzlichkeit und bei allem Geschick, die fühlt sich dann relativ standardmäßig an. Wir danken Ihnen für Ihr Anliegen. Haben Sie Verständnis dafür, dass bla bla bla, trotzdem mache ich es zu meinem persönlichen Anliegen, bla bla bla, mit freundlichen Grüßen, Ihr Bundeskanzler Olaf Scholz. Okay, hat auch nicht so viel gebracht. Dann denkst du dir, okay, vielleicht muss ich einen persönlichen Gesprächstermin mal beim Bundeskanzler kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das geht überhaupt, aber wenn es geht, stelle ich es mir sehr kompliziert vor. Weil du wirst dann natürlich von auf den Kopf gestellt, auf Herz und Nieren geprüft, weil man will erstens vermeiden, dass du eine Gefahr für den Bundeskanzler bist und vielleicht was ganz anderes mit ihm vorhast, als nett plaudern. Oder man möchte vermeiden, dass der Bundeskanzler im Gespräch mit dir mit Themen und Gruppierungen in Verbindungen gebracht wird, mit denen er nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Auch kompliziert. Und jetzt stell dir mal vor, du kennst diesen Menschen. Wolfgang Schmidt. Der Öffentlichkeit kaum bekannt, aber der Chef des Bundeskanzleramtes und einer der engsten Vertrauten von Olaf Scholz schon seit Jahrzehnten. Du kennst ihn, du bist mit ihm verwandt oder was weiß ich, gut befreundet. Du vertraust ihm, er vertraut dir. Wenn er zu Olaf Scholz geht und sagt, du, ich habe da jemanden, der hat echt was auf dem Herzen, kannst du mit dem mal reden? Ja, dann kriegst du deinen Gesprächstermin bei Olaf Scholz, weil du ihn kennst. Und dann hört Olaf Scholz dir zu, weil du ihn kennst. Und es bleibt dann vielleicht nicht nur bei einem Gesprächstermin, du hast vielleicht sogar mehrere. Und irgendwann lässt dir Wolfgang Schmidt die Handynummer von Olaf Scholz zukommen und sagt, liebe Grüße von Olaf, du kannst zu jeder Tag- und Nachtzeit anrufen, er ist immer für dich da. Das wäre cool, oder? Einige finden das nicht cool. Okay, ja, er ist ein SPD-Mann, was soll's. Naja. Aber abgesehen davon, es ist doch Wahnsinn, was für ein Unterschied das ist, oder? Weil du eine Person kennst, hast du auf einmal ganz andere Möglichkeiten, in diesem Fall mit dem Bundeskanzler zu kommunizieren. Wie cool wäre das, wenn es das doch wirklich gäbe im echten Leben? Ja, und damit sind wir bei unserem Bibeltext. Das Kapitel 4 endet mit den folgenden drei Versen aus dem Hebräerbrief. Wir haben einen großen hohen Priester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, so können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Mal nur kurzer Hinweis an die Technik, der Countdown hier vorne läuft nicht. Also wenn es länger wird, ich bin nicht dran schuld. Ah. Also wir haben einen großen hohen Priester. Und ich weiß nicht, was du mit dem Begriff Priester verbindest. Jeder so ein bisschen was anderes. Wahrscheinlich. Der eine hat da positive Verbindung mit, der andere eher negative, manch einer vielleicht sogar gar keine, so wie ich, weil ich habe keine Erfahrung mit Priestern in meinem Leben gesammelt. Was ist das also eigentlich, ein Priester? Naja, also unsere Gesellschaft, die bezeichnet mit Priester religiöse Spezialisten. von einer bestimmten Religion oder einer bestimmten Konfession, die deren Kult verwalten und deren Lehre und Tradition weitergeben. Wir kennen das aus anderen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, da gibt es Priester. Wir kennen es auch aus anderen christlichen Konfessionen, orthodoxe Kirche oder römisch-katholische, die haben Priester. Ist Jesus das, ein religiöser Spezialist, der einen Kult verwaltet? Ich glaube, seine Zeitgenossen haben das etwas anders gesehen. Ich glaube, Jesus kam ihnen als was komplett anderes vor. Ja, der Begriff, der macht natürlich am meisten Sinn aufgrund dessen, was wir im Alten Testament lesen. Im Alten Testament werden damit Personen bezeichnet, die von Gott ausgewählt werden, um vor ihm zu stehen und zwischen dem Volk, zwischen den Menschen und Gott zu vermitteln. Sie haben eine Vermittlerfunktion. So ein bisschen wie Wolfgang Schmidt aus dem Beispiel eben. Sie repräsentieren einerseits Gott gegenüber dem Volk, indem sie seine Gebote dem Volk lehren, indem sie das Volk in seinem Namen segnen und indem sie in seinem Sinne zum Beispiel ihre rechtlichen Streitfragen klären. Die Priester damals, die waren auch gleichzeitig Richter. Zum anderen haben die Priester aber auch das Volk gegenüber Gott präsentiert. Und zwar durch die Opfer, die Schuld- und Dankopfer, die sie vorbereitet haben, für das Volk verbrannt haben und auch mit Gebeten vor Gott gebracht haben. Sie haben die Arbeiten im Heiligtum, zuerst in dieser Stiftshütte, dann später im Tempel getan, weil das Volk das nicht tun konnte. Das durften eben nur sie. Und sie haben dafür gesorgt, dass das Volk oder später auch das ganze Land einfach rein bleibt. Und dem Hohepriester kam dabei eine ganz spezielle Rolle zu, weil er an einem der höchsten Feiertage, nämlich dem großen Versöhnungstag, als einziger von allen in dieses Heiligste, Allerheiligste des Zeltes oder des Tempels reingehen durfte. Auch nur an diesem Tag, das durfte sonst keiner. Jesus hat natürlich viel mehr mit diesen Priestern gemeinsam. Auch er ist ein Vermittler zwischen Gott und Mensch. Aber er ist auch ein besonderer Vermittler und anders als die Priester, die wir aus dem Alten Testament kennen. Jesus wird uns hier als großer hoher Priester vorgestellt, also als einer, der die Priester davor weit übertrifft. Und das hat zum einen damit zu tun, wer er ist. Er ist jemand, der die Himmel durchschritten hat, heißt das hier. Bei seiner Himmelfahrt, um das mal anders auszudrücken, ist Jesus eben an die höchste Position im Himmel gerückt, nämlich zur rechten Seite Gottes. Dabei hat er quasi Himmel durchschritten und sitzt jetzt dort und übt von dort seinen Priesterdienst für uns aus. Und das ist die höchste Position, die jemand haben kann. Die hatte kein Priester davor. Jesus wird auch als Sohn Gottes bezeichnet. Das zeigt natürlich einerseits, dass er nicht nur Mensch war, sondern auch Gott. Und das macht ihn schon zu etwas Besonderem. Und er ist damit natürlich der ideale Vermittler, weil er in seiner Person beide Seiten schon direkt vereinigt. Die menschlichen Priester, die waren natürlich immer durch und durch Mensch. Aber er ist beides. Und er ist sozusagen Quereinsteiger im Priestergewerbe. Er ist kein leiblicher Nachkomme von Aaron. Aaron war der, von dem alle Priester später abstammen mussten. Wer kein Urenkel, Ururenkel von Aaron war, der konnte kein Priester werden. Zumindest war das eine Zeit lang so. Irgendwann konnte man sich den Job kaufen durch Bestechungsgelder, aber normalerweise war das eigentlich so gedacht. Aber Jesus ist Quereinsteiger. Er ist kein Nachkomme von Aaron. Er kommt aus einer ganz anderen Ordnung, wie es im Hebräerbrief heißt, aber da will ich nicht zu viel verraten. Ich denke, dazu kommt in den nächsten Predigten noch mehr. Also Jesus ist ein besonderer Hohepriester aufgrund dessen, was er ist. Und das geht auch weiter mit seinem Menschsein. Es heißt in dem, was ich eben gelesen habe, er kann mit unseren Schwachheiten mitleiden. Er ist empathiefähig. Und warum? Naja, weil er selbst alles erlebt hat, aus eigener Erfahrung. Er ist selbst oft genug, ich glaube, es heißt im Hebräerbrief, in allem auf die Probe gestellt worden. Sein Gehorsam, sein Glaube, der ist getestet worden in jeglicher Hinsicht. Und im Gegensatz zu uns und im Gegensatz zu den Priestern damals hat er diese Tests bestanden. Er ist eben treu und gehorsam geblieben, ganz egal, was war. Ja, zwei schöne Beispiele sind eben nach seiner Taufe in der Wüste oder später im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung. Aber es gab mit Sicherheit auch noch mehr und andere Tests. Und Jesus hat somit seine Priesterausbildung abgeschlossen und zwar mit der Bestnote, 1+ mit Sternchen. Ja, er war der beste Priester, den es je gab, weil er einfach nie ungehorsam geworden ist, immer treu geblieben ist. Jesus ist also nicht nur irgendein Vermittler, er ist der Vermittler zwischen uns und Gott. Und wir brauchen keinen anderen. Ja, also alle Positionen, die es in Kirchen oder Gemeinden gibt, sind keine vermittelnde Funktion. Egal, ob das die Plakette Priester hat, trägt oder Ältester oder Leiter oder Pastor. Ich als Ältester, ich vermittle nicht zwischen euch und Gott. Das macht Jesus. Alle Ämter sind nur dienende Ämter. Sie dienen dem hohen Priester und das ist dann auch mein Job. Also wir haben einen ganz tollen Vermittler. Wir haben eine offene Tür, nicht nur beim Bundeskanzler, sondern wir haben eine offene Tür beim Gott. Was eigentlich viel interessanter ist, finde ich. Aber die Frage ist, was machen wir damit eigentlich? Wie nutzen wir das? Was machst du damit? Und wir werden in den paar Versen, die ich eben vorgelesen habe, werden wir eigentlich zu zwei Sachen aufgefordert. Denn es wäre ja total fahrlässig und dumm, wenn wir diese Gelegenheit nicht nutzen würden, oder? Also was bringt dir es, wenn du sagen kannst, oh, ich kann einen Termin bei Olaf Scholz kriegen, aber du gehst nie hin. Ja, deine Freunde, bei denen du damit angibst, die sagen doch, spinnst du, warum machst du das nicht? Warum nutzt du die Gelegenheit nicht? Genauso ist es natürlich auch mit Gott. Es wäre dumm, das nicht zu nutzen. Und darum ruft uns der Hebräerbrief auf, lasst uns alle also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Muriel hat das eben schon erwähnt, ein Wahnsinnsprivileg. Ja, natürlich, nutz die Gelegenheit, komm zu Gott mit all deinen großen und all deinen kleinen Anliegen. Ja, wie? Ja, im persönlichen Gespräch. Wir nennen das auch Gebet. Aber egal. Gott nimmt sich Zeit für dich. Er hört dir zu, ihn interessiert, was dein Herz bewegt, egal ob das jetzt gerade Freude oder Kummer ist. Deine Sorgen, deine Nöte, genauso wie die der ganzen Welt. Ihn interessiert das, er hat wirklich ein offenes Ohr dafür. Nichts, was du vor ihn bringst, ist dabei zu unwichtig, zu schwierig oder zu peinlich. Gott interessiert alles, er weiß ja auch alles. Du kannst es tun, mutig, voller Zuversicht. Und du brauchst keine Angst davor zu haben, dass du vielleicht dich nicht gut ausdrücken kannst vor Gott, dass dir die richtigen Worte fehlen. Ich glaube nicht, dass Gott die richtigen Worte braucht, um zu verstehen, was dein Herz bewegt, was du willst. Das braucht er nicht. Du brauchst auch keine Angst davor zu haben, dass du unwürdig bist oder dich jetzt schämst wegen etwas, was du vielleicht gerade getan hast oder wer du bist, wie deine persönliche Biografie gerade ist. Auch das interessiert den Bundeskanzler Gott nicht. Er hört dir zu, weil Jesus dich vermittelt hat und für ihn ist das alles Entscheidende Jesus. Mit Jesus brauchst du keine Angst zu haben, bist du sicher. Tu es natürlich regelmäßig. Ja? Auch einmal zu Olaf Scholz zu gehen, reicht nicht aus. Wenn man diese Möglichkeit hat, sollte man es mehrmals tun, erst recht bei Gott. Wenn Gott 24/7 für dich da ist, dann solltest du das auch 24/7 nutzen. Schlafenszeit mal ausgeklammert vielleicht. Du solltest mit Gott alles besprechen, was du tagsüber erlebst. Die Ideen, die Träume, die du hast, fragen, ah, was denkst du darüber? Ja, vielleicht kriegst du nicht direkt eine hörbare Antwort, aber ich bin mir sicher, auf irgendeinem Weg kriegst du irgendwann eine Antwort auf das, was dich bewegt. Aber wir müssen auch bereit sein, uns überraschen zu lassen. Wir haben eben gelesen, wenn wir zu Gottes Thron kommen, empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade. Barmherzigkeit und Gnade ist vielleicht nicht unbedingt immer das, worum wir eigentlich bitten. Wir haben oft ganz andere Anliegen. Ausbildungsplatz, gute Schulnote, guter Job, was weiß ich, andere Anliegen. Aber Barmherzigkeit und Gnade ist das, was wir definitiv in allen Dingen immer brauchen. Egal, ob wir das andere kriegen oder nicht. Insofern, Barmherzigkeit und Gnade ist der Kern dessen, was wir eigentlich brauchen. Und da haben wir die Zusage, das kriegen wir. Zur rechten Zeit kriegen wir das. Ja, was heißt das? Ja, zur rechten Zeit heißt eben nicht sofort. Sofort wäre direkt, aber zur rechten Zeit heißt dann, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist, wie die meisten wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, nicht immer der Zeitpunkt, den wir uns wünschen. Ich kann mich an ganz viele Beispiele in unserem Leben erinnern, wo es zum Beispiel finanziell vor der Hochzeit mal richtig knapp war. Als neulich Johnny und Muriel bei uns waren, haben wir die Geschichte erzählt, wie nach unserer Hochzeit, wir einfach dringend Geld gebraucht haben und ich noch keinen Job hatte, weil wir erstmal nach dem Studium auch 6 Wochen nach USA gefahren sind, Freunde besucht haben und es dann so ein bisschen die Vorräte weggingen, sag ich mal. Und wir hatten noch genau einen Monat, für den wir Geld hatten. Ja, den Job, den habe ich eben kurz vor Ende des Monats bekommen. Ja, das war zur rechten Zeit. Ich hätte es mir für meine Nerven etwas früher gewünscht, aber das war halt rechtzeitig. Ja, es ist eben Gottes Zeitpunkt. Also er bestimmt, was zur rechten Zeit ist. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wo es nicht so schlimm ist, weil es geht ja gut aus, sag ich mal. Es kam ja rechtzeitig. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die, oder es gibt einige von euch, die Gebetserfahrungen gemacht haben, wo sie den Eindruck hatten, ja, das war jetzt mal nicht rechtzeitig. Da habe ich dafür gebetet, dass jemand behütet wird, dass jemand gesund wird. Und es ist nicht passiert, er ist nicht behütet worden, er hat was Schlimmes erlebt. Entweder du selbst oder dein Freund oder wer auch immer. Oder er ist krank geworden und die Diagnose war vielleicht sogar noch schlimmer, als alle befürchtet haben. Was ist denn da rechtzeitig? Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil ich weiß es selbst nicht. Ich habe auch selbst da im privaten Bereich, haben wir Erfahrungen gemacht vor einigen Jahren, wo wir für eine unserer Töchter gebetet haben, die krank war und wo wir uns ein ganz anderes Ergebnis gewünscht haben. Und wie rechtzeitig sah das nicht aus. Es wurde eher schlimmer statt besser. Und ich glaube, das Ganze ging über ein Jahr, zog sich das hin, bis wir zum ersten Mal gesehen haben, okay, jetzt verbessert sich mal wieder ein bisschen was. Das habe ich nicht als rechtzeitig empfunden, völlig klar. Aber ich habe gerade durch diese Geschichte gelernt, okay, ich gebe es ab und ich überlasse Gott, was rechtzeitig ist. Ich bin dafür dankbar für die kleinen Verbesserungen, die ich dann jetzt sehe. Sie sind da. Natürlich ist es noch nicht da, wo ich es mir mal gewünscht habe, dass es wäre. Aber ich nehme das, was an Fortschritt, an Gutem kommt, ich nehme es aus Gottes Hand und sage Danke. Aber das ist ein Prozess, den musste ich da lernen und den müssen auch andere, denke ich, lernen. Und deswegen ist es so wichtig, die zweite Aufforderung, lasst uns an dem Bekenntnis zu Jesus als Hohepriester festhalten. Das ist gerade dann wichtig, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht rechtzeitig, was Gott tut. Ich sag mal, wenn du von Gottes Politik in deinem Leben frustriert und enttäuscht bist, dann ist es wichtig, trotzdem zu ihm zu gehen und nicht nur deine Wünsche zu bringen, sondern zu sagen, also das verstehe ich nicht. Ihm auch deine Wut und deine Enttäuschung zu bringen. Auch da hört er zu. Denn, und das ist der, ja, Muriel hat es eben das Fundament genannt, es ist eben das, wir haben keine Alternative zu diesem Bekenntnis, zu dieser offenen Tür. Wir haben nur diese eine Möglichkeit und wenn du die dann aus lauter Frust nicht mehr nutzt, dann sind Probleme vorprogrammiert, denn das zieht leider weite Kreise. Ja, genau, da wollte ich hin. Es geht nämlich weiter im Hebräerbrief. Dazu hätten wir noch viel zu sagen, es ist aber schwierig zu erklären, weil ihr so begriffsstutzig seid. Nach der langen Zeit müsstet ihr schon selbst Lehrer sein, aber ihr braucht noch mal jemanden, der euch die Grundbegriffe von Gottes Wort beibringt. Ihr braucht wieder Milch und keine feste Nahrung. Wer noch Milch trinkt, ist unfähig, die Botschaft von der Gerechtigkeit zu verstehen. Er ist ein kleines Kind. Feste Nahrung aber ist für Erwachsene, also die im Glauben Vollendeten. Ihre Sinne sind durch den Gebrauch darin geübt, Gut und Böse zu unterscheiden. Worum geht es hier? Hier geht es nicht um mangelnde intellektuelle Fähigkeit, dass jemand nicht in der Lage ist, die Botschaft zu verstehen, weil sie zu kompliziert oder zu akademisch oder zu sonst was ist. Hier geht es auch nicht darum, dass jemand krankheitsbedingt keinen Antrieb mehr hat, begriffsstutzig ist, sich nicht aufraffen kann. Ja, also Menschen, die eine Depression haben, denen fehlt der Antrieb, weil sie krank sind, nicht weil sie, ja, das ist ihr Grund. Aber darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht um Menschen, die gerade frisch im Glauben sind und vielleicht deswegen begriffsstutzig sind, weil sie vieles nicht verstehen. Diese Gruppen sind alle nicht gemeint. Gemeint sind die, die schon lange Christen sind und es trotzdem nicht verstehen. Gemeint sind die, die es eigentlich verstehen müssten, aber es nicht verstehen wollen. Und wenn sie es verstehen, wollen sie es nicht umsetzen. Die sind hier gemeint. Das sind die Begriffsstutzigen. Sie zeigen ein mangelndes Interesse oder sagen wir auch mal Gleichgültigkeit an den wichtigen Dingen. Zum Beispiel an dem Bekenntnis, dass Jesus unser Hohepriester ist, dass wir eine offene Tür bei Gott haben. Oder sie machen zumindest nichts daraus. Sie zeigen ein mangelndes Interesse an den Grundlagen der christlichen Botschaft. In den Versen danach wird einiges genannt. Ich spare das jetzt aus, aber es interessiert sie einfach nicht mehr so sehr. Ihnen ist auch egal, wie hoch die Kosten oder die Herausforderungen der Nachfolge Jesu sind, weil sie die eigentlich eh nicht möchten. Es geht um Undankbarkeit gegenüber dem, was Gott schon für sie getan hat. Auch das wird in späteren Versen genannt, was Gott für sie alles getan hat. Aber das ist ihnen nicht mehr wichtig. Es ist ihnen auch nicht mehr wichtig, was Gott überhaupt noch versprochen hat, was er noch alles tun wird. Auch das ist ihnen nicht mehr so wichtig. Letzten Endes zeigen sie durch all diese Dinge einen Mangel an Liebe gegenüber Gott. Das ist leider oft nicht bewusst, weil wir denken, ist ja nicht so schlimm. Wie kommt man dahin? Was sind die Gründe dafür? Da gibt es viele Gründe. Die Zuhörer von damals, von dem Brief, die hatten stark unter dem Druck der nichtchristlichen Gesellschaft zu leiden. Der war sehr hoch auf Christen. Und es ist völlig selbstverständlich, dass sie eine Sehnsucht nach einem, ich sag mal, einfacheren Leben hatten und nach den Dingen, die ihnen vielleicht jetzt auch durch das Christsein verwehrt wurden. Nicht, weil sie nicht durften, sondern weil sie einfach zu bestimmten Dingen gar keinen Zugang mehr hatten als Christen. Das war deren Problem. Bei uns sind es heute oft Zweifel an der christlichen Botschaft. Enttäuschung und Wut über nicht erhörte Gebete, was ich gerade eben hatte. Ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Ich schaffe die Ansprüche Gottes sowieso nicht. Oder auch die meiner Mitchristen, je nachdem, welche gerade höher sind. Es kann auch ein Mangel an Disziplin sein oder an Ausdauer. Dir dauert das einfach zu lange. Dir ist das zu anstrengend, zu schwierig. Die geistlichen Übungen, die dir in der Gemeinde immer wieder empfohlen werden, wie man den Glauben praktisch anwenden kann, das ist zu anstrengend. Das macht keinen Spaß. Dein Umgang mit Prüfungen und Herausforderungen ist dadurch gekennzeichnet, dass du sie eigentlich meidest. Man nennt das Fragilität. Du setzt dich dem nicht aus, weil du Angst hast, daran zu zerbrechen. Was den meisten Leuten nicht dabei bewusst ist, wenn wir Herausforderungen und Prüfungen vermeiden, werden wir zerbrechlicher. Wir werden stärker, wenn wir uns ihnen aussetzen. Und wir werden zerbrechlicher, wenn wir sie meiden. Und es kann auch ein Mangel an Vision sein, dass du einfach nicht mehr verstehst, sag ich mal, was eigentlich das Ziel vom Ganzen ist, was der Sinn vom Ganzen ist. Und dann geht die Motivation flöten. Ich nenne das mal christliche oder geistliche Lethargie. Wenn irgendwas davon auf dich zutrifft, dann bitte ich dich drum und dann motiviere ich dich dazu, stopp das. Versuch, dich dieser Lethargie entgegenzusetzen. Denn diese Lethargie, die leitet einfach einen geistlichen Sterbeprozess ein. Und an dessen Ende steht nichts Gutes. An dessen Ende steht leider der geistliche Tod irgendwann. Der Hebräerbrief, ich lese es jetzt nicht vor, der wird dafür nachher krasse Worte wählen. Er wird sagen, es gibt dann kein Zurück mehr. Und um in dem Bild mit dem Kanzler zu bleiben, es gibt dann irgendwann einen Zeitpunkt, dann ist die Tür einfach zu. Und dann geht sie auch nicht mehr auf. Und das ist das Ende von diesem Prozess. Und ich will jeden dazu aufrufen, das zu vermeiden, sich dem entgegenzustellen. Sich neu, an dem Bekenntnis von Jesus festzuhalten. Die Herausforderung seines Lebens anzunehmen, sich dadurch stärken zu lassen. Auch den Glauben stärken zu lassen. Und ich will dich auch motivieren, deine Dankbarkeit für all das, was Gott dir schon gegeben hat und was er dir noch auch geben wird, dass du ihm das einfach mal zeigst. Dass du nicht nur auf das guckst, verbittert, was Gott nicht gegeben hat, sondern dankbar auf das schaust, was du hast. Und das ist meistens mehr als das, was wir nicht bekommen. Seien wir mal ganz ehrlich. Gott freut sich über eine positive Erwiderung von dir und dann ist es auch kein Problem, dass die Tür weiter aufbleibt. Und dann ist es auch kein Problem, diesen Prozess aufzuhalten. Denn das ist kein Selbstläufer. Also wenn man nichts tut, führt diese Entwicklung von Lethargie über Rückschritte zum geistlichen Tod. Aber wenn man was tut, muss dieser Prozess nicht so enden. Das ist wie wenn du in einem Auto sitzt und auf eine Klippe fährst oder auf eine scharfe Kurve. Es ist klar, wenn du nichts tust, wirst du aus der Kurve rausfliegen. Aber wir machen das ja ganz intuitiv, wir bremsen und lenken. Und das muss man im Glauben genauso tun, wenn man bemerkt, dass man auf dieser Strecke unterwegs ist. Was kannst du tun, um geistliche Lethargie selbst zu verhindern? Du übst geistliche Übungen und du formst dadurch Gewohnheiten. Das muss sich nicht unbedingt immer anfühlen. Wer Sport macht, der weiß, dass viele Übungen beim Sport nicht unbedingt Spaß machen, aber sie trainieren die Muskulatur oder bestimmte Bewegungsabläufe. Und im Geistlichen ist das haargenauso. Du trainierst Gewohnheiten. Gewohnheiten formen dein Herz. Und wir werden dann am Ende zu dem, was wir die ganze Zeit tun. Genauso werden wir übrigens zu dem, was wir nicht tun. Aber ich will es mal positiv lassen. Wir werden zu dem, was wir tun. Trainiere und kultiviere deshalb neue gute Gedanken, neue gute Gefühle über deinen Glauben, über Gott. Schaff dir kultiviere eine gesündere Lebenseinstellung. Was du damit machst, ist nicht nur was Positives fördern, sondern gleichzeitig nimmst du dem Negativen der Lethargie ihre Nahrung. Sie verhungert, sie verkümmert, einfach weil du was anderes fütterst. Tu das zum Beispiel, indem du Ehrlichkeit kultivierst. Ehrlichkeit zu dir selbst, Ehrlichkeit zu Gott, Ehrlichkeit vor allem in Gemeinschaft. Such Gemeinschaft. Kultiviere Zuneigung und Liebe zu den wichtigen Dingen. Schau mal, welche unwichtigen Dinge in deinem Leben sind und lieb sie weniger als die wichtigen Dinge. Fang damit an. Kultiviere Sinnhaftigkeit und Lebensziel. Mach dir deine Werte und Überzeugungen doch mal klar und überleg mal, ob sie das wirklich wert sind oder ob es nicht viel bessere und höhere Werte gibt. Kultiviere Opferbereitschaft, Großzügigkeit. Lerne loszulassen, kleine Dinge, große Dinge. Schenk anderen deine Zeit, deine Aufmerksamkeit und wenn es sein muss, auch dein Geld. Kultiviere Ausdauer und Stärke, vor allem das. Stärke deinen Glauben und deine Hoffnung und nähre nicht weiter Zweifel und Angst. Du musst sie nicht ignorieren. Es ist schon wichtig, sich mit Zweifel und Ängsten auseinanderzusetzen und sie vor Gott zu bringen. Aber füttern solltest du Glaube und Hoffnung. Veränderung ist möglich, aber auf dem Weg dahin gibt es keine Abkürzung. Der Weg, den Jesus vorausgegangen ist, das ist der Weg, den wir nachfolgen. Und welchen Weg ist Jesus gegangen? Jesus ist durch den Garten Gethsemane zu Gott gegangen. Und das ist der gleiche Weg, den wir folgen. Ich weiß, es gibt Leute, die sehen das anders und meinen, wir können um diesen Garten Gethsemane drumherum kommen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Wir werden immer wieder dazu aufgerufen, Jesus auf seinem Weg nachzufolgen. Und das war dieser Weg. Das ist der Weg, wie es in einer ziemlich coolen Fernsehserie immer wieder heißt. Und ich mag den Spruch. Das ist der Weg durch den Garten Gethsemane zu Gott. Für uns alle. Aber es ist nicht nur so, dass wir was tun müssen. Gott steuert auch seinen Teil dazu bei. Zum einen, indem er uns hilft, motiviert, stärkt bei den Dingen, die wir neu tun wollen, aber auch bei dem, was er uns einfach zur Verfügung stellt. Und damit sind wir wieder bei dem, was wir am Anfang hatten. Gott ist nicht ungerecht. Gott lügt nicht. Er hält, was er versprochen hat. Ja, und was hat er uns versprochen? Eine offene Tür. Durch Jesus hat er uns eine offene Tür versprochen. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, alles zu ihm zu bringen und von ihm gestärkt zu werden. Immer sicher zu sein, dass wir sein offenes Ohr haben. Wir wissen, oder er hat es uns versprochen, dass er Geduld hat mit unseren Zweifeln. Dass er uns Hoffnung schenken kann in unserem Kummer. Dass er uns eine Perspektive schenken kann, obwohl wir uns unzulänglich fühlen. Er hat uns Bedeutung und Sinn für unser Leben versprochen und nicht Belanglosigkeit. Er hat uns eine einfachere Last versprochen. Ich sag mal, für unseren Mangel an Disziplin. Ja, es wirkt nicht immer so, als ob Jesus die Messlatte erniedrigt hat. Also die Last ist mit Sicherheit nicht leichter geworden, aber wir haben jemanden, der mitträgt. Die Last ist leichter geworden, weil Jesus mitträgt. Und das sollte unsere Disziplin stärken. Gott hat uns versprochen, Frieden zu schenken in allen Herausforderungen. Dann, ich sag mal, wenn wir uns am zerbrechlichsten fühlen, da hat er uns Frieden im Herzen versprochen. Und er hat uns ein Lebensziel versprochen, mit ihm irgendwann immer zusammen sein zu können. Das ist was anderes als Ziellosigkeit, die man hat, wenn man lethargisch ist. Und das alles hat er durch Jesus versprochen, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz und durch das, was Jesus jeden Moment für uns als Hohepriester im Himmel tut. Diesen Zugang aufzuhalten, Vergebung, Heilung und Versöhnung zu schenken und Befreiung. Das ist unser fester Anker, von dem es später im Hebräerbrief heißt, ich habe die Stelle jetzt nicht vorgelesen. Beim Boot hält der feste Anker, liegt er auf dem Grund und hält das Boot fest, egal was oben auf dem See für ein Wetter ist. Da können die Wellen sich auftürmen und es kann ein Sturm sein. Das Boot bewegt sich nicht von dieser Stelle, weil der Anker unten ist. Unser Anker, Jesus, der ist im Himmel, bei Gott, im Allerheiligsten. Und er hält uns fest, egal welche Stürme in unserem Leben toben. Das Boot bleibt an dieser Stelle, wenn wir diesen Anker da oben nicht kappen. Das ist die Wahrheit. Das ist unsere sichere Hoffnung. Und diese Hoffnung, diesen Anker, den müssen wir festhalten. Und darum möchte ich euch echt inständig bitten, dass du den nicht loslässt. Dieser Anker hält dich dann gerade im Sturm ganz nah bei Gott. Oder um zu Olaf Scholz nochmal zurückzukommen, wenn die Tür zu Gott schon auf ist, wenn sie immer offen ist und er immer für dich da ist, dann mach doch bitte was draus. Nutz das, egal wie es dir gerade geht. Ich würde zum Schluss gerne noch mit euch beten, gerade für die Menschen, die sich da vielleicht eher ermahnt und angesprochen fühlen. Ich glaube, finde dieses Gebet, was ein sehr altes Gebet ist, ein paar Jahrhunderte alt, drückt das sehr, sehr schön aus. Lasst uns das alle gemeinsam aufstehen und einfach vielleicht von ganzem Herzen mithören und mitbeten. O mein Retter, hilf mir. Ich lerne so langsam. Ich bin so anfällig zu vergessen. Ich bin zu schwach, um zu klettern. Ich halte mich in den Ausläufern der Berge auf, obwohl ich eigentlich auf ihren Gipfeln sein sollte. Mich betrübt mein verbittertes Herz, meine gebetslosen Tage, meine Armut an Liebe, meine Trägheit im himmlischen Rennen, mein schlechtes Gewissen, meine vergeudeten Stunden, meine ungenutzten Möglichkeiten. Ich bin blind, obwohl Licht um mich scheint. Nimm mir doch die Schuppen von den Augen und zermalme all meinen Unglauben zu Staub. Mach es doch zu meiner größten Freude, dich zu studieren, über dich nachzudenken, dich anzuschauen, wie Maria zu deinen Füßen zu sitzen, wie Johannes mich an deine Brust zu lehnen, wie Petrus an deine Liebe zu appellieren und wie Paulus alles andere als Dreck anzusehen. Schenke mir Wachstum und Fortschritt in Gnade. Schenke mir mehr Entscheidungskraft in meinem Charakter, mehr Kraft in meinen Absichten, mehr Höhepunkte mit dir in meinem Leben, mehr Eifer in meiner Hingabe und mehr Beständigkeit in meinem Eifer. Da ich ein Leben in dieser Welt habe, halte mich davon ab, diese Welt zu meinem Leben zu machen. Lass mich nie in der Kreatur das suchen, was nur in dir, dem Schöpfer, zu finden ist. Lass den Glauben nicht aufhören, dich zu suchen, bis der Glaube in Sehen verschwindet. Mach weiter mit mir, du fester Anker meiner Seele, dass ich siegreich leben kann und mein Ziel im Sieg erreiche. Amen.